Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 136. Vers der zweiten Sure, der Sure Baradeh. Gerichtet an die Gläubigen heißt es dort:
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprecht: Wir glauben an den einen einzigen Gott und an das, was uns hinabgesandt wurde von ihm und an das, was Abraham, Ismael, Isaak und Jakob und den Propheten aus seiner Nachkommenschaft hinabgesandt ward. Und hinabgesandt ward Moses, Jesus und den anderen Propheten. Hinsichtlich ihrer göttlichen Prophetschaft machen wir keinen Unterschied zwischen ihnen und sind Gottes Wort und Weisungen ergeben.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 28. April 2025, gleich dem 8. Urdi-Behisht 1404 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Senderei in Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht.
Mit einem Segensgruß an den Propheten Mohammed setzen wir unsere Koranexegese für Sie, liebe Hörerfreunde, fort. Wir werden heute die Sure 70, Sure Ma'arij, die wir bis zum Vers 35 im Rahmen unseres Kurzkommentares erläutert haben, zu Ende besprechen und beginnen somit bei den Versen 36 bis 39 dieser Sure.
فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عَضِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ.
Was ist mit denjenigen, die ungläubig sind, dass sie hastig auf dich zukommen, von rechts und links in Gruppen aufgeteilt? Begehrt etwa jeder Mann von ihnen, in einen Garten der Wonne eingelassen zu werden? Keineswegs. Wir haben sie doch aus dem erschaffen, was sie selber wissen. Während vorher in mehreren Versen die Eigenschaften von Gläubigen und aufrichtig Betenden und ihrem glücklichen Ausgang gesprochen wurde, verweist Gott in den obigen Versen auf die unangemessenen Erwartungen jener Leute, die ungläubig sind oder Götzen anbeten. Wenn es ihnen im Diesseits besser geht als den Gläubigen, bilden sie sich nämlich ein, auch im Jenseits, falls es dieses geben sollte, ein besseres Leben als die Gläubigen zu haben und im Paradies zu sein. Aber ihre weltliche Begierde nach Besitz und Reichtum passt nicht unter einen Hut mit der Hoffnung auf das jenseitige Paradies. Selbstsüchtige und nach Überlegenheit strebende Menschen denken, dass sie auch im Jenseits über den Gläubigen zu stehen kämen. Aber in Wahrheit können im Jenseits keinem weltlicher Besitz und eine weltliche Position etwas nützen. Was dann nützt, sind der Glaube und rechtschaffenes Handeln. Diese sind das nützliche Kriterium vor dem jüngsten Gericht. Die Ungläubigen und Übeltäter können jedoch weder Glauben noch rechtschaffenes Handeln vorweisen. Der Koran geht auf die unpassende Erwartung der Ungläubigen mit dem Hinweis darauf ein, dass sie alle wie die anderen Menschen aus einem niedrigen Samentropfen erschaffen wurden und vom Körperlichen und von der Materie her keinen Grund haben, sich als besser als die Gläubigen zu betrachten. Ohnehin sind es Glaube, Gottes Ehrfurcht und gottesfürchtiges Handeln, durch die ein Mensch auf seelisch-geistiger Ebene vor Gott einen höheren Rang erwerben kann. Den Ungläubigen und Übeltätern fehlen jedoch diese hohen Eigenschaften. Warum denn sind sie bloß so eingebildet? Wir fügen dieser Stelle in der Sura Ma'arij folgende Anmerkungen hinzu. Erstens. Der Koran besaß eine derartige Faszination für die Bewohner von Mekka, dass sich alle zu ihm hingezogen fühlten, wenn der Prophet Gottes aus ihm rezitierte, sogar die Ungläubigen und die Heuchler. Sie alle versammelten sich um den Botschafter Gottes, um ihm beim Koranvortrag zuzuhören. Zweitens. Wenn wir denken, wir wären mit Sicherheit Paradies-Einwohner, ist es ein Zeichen dafür, dass wir auf unsere religiösen Werke stolz geworden sind. Aber ein gläubiger Mensch bildet sich niemals etwas auf seine gottesdienstlichen Werke ein, sondern er betrachtet sich vielmehr immer als jemanden, der Versäumnisse gegenüber Gott begangen hat. Drittens. Immer wenn uns Stolz und Hochmütigkeit überkommen, sollten wir an unseren Ursprung denken. Wir sollten daran denken, wie niedrig und geringwertig der erste Baustein war, aus dem wir hervorgegangen sind, und einsehen, dass es keinen Grund dafür gibt, dass wir uns als etwas Besseres als die anderen betrachten. Wir gehen zu den Versen 40 und 41 der Sure Ma'arij über.
فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
Nein, ich schwöre beim Herrn der Osten und der Westen, wir haben für wahr die Macht dazu, dass wir sie durch bessere als sie austauschen, und niemand kann uns dabei zuvorkommen. Diese Stelle im Koran beginnt mit dem Schwur auf den Herrn der Welten. In der Natur gibt es nicht nur einen Osten und einen Westen. Die Sonne geht nämlich an jenem Tag an einem anderen Punkt am Horizont auf und an einem anderen Punkt am Horizont unter. Entsprechend der Zahl der Tage in einem Sonnenjahr gibt es verschiedene Orte für den Sonnenauf- und den Sonnenuntergang. Interessant ist, dass die Bewegung der Erde auf ihrer Umlaufbahn so präzise geplant und durchdacht ist, dass sich der Sonnenauf- und der Sonnenuntergang für jeden Tag des Jahres und für jeden Ort auf der Erde berechnen lassen. Dem Schwur im Vers 40 der Sure Maryj folgt eine wichtige Aussage, nämlich, dass der Herr dieser Welt die Macht hat, die Ungläubigen, Heuchler und Übeltäter zu vernichten und sie durch eine bessere Gruppe zu ersetzen. Nichts kann die Macht Gottes aufhalten. Diese Leute sollen sich also nichts einbilden und nicht denken, sie seien die besten Menschen und würden im Jenseits mit Sicherheit ins Paradies einkehren. Wir möchten auf folgende drei Dinge aufmerksam machen. Erstens, der Koran verwendet hier die Wörter Osten und Westen in der Mehrzahl und verweist damit auf den wissenschaftlichen Fakt, dass an jenem Tag im Jahr der Punkt, an dem die Sonne am Horizont aufgeht, sowie der Punkt, an dem sie untergeht, ein anderer als am Vortag ist. Der Koran hat also schon damals indirekt darauf hingewiesen, dass die Erde rund ist und sich um die Sonne dreht, denn dadurch kommt ja das genannte Phänomen in der Natur zustande. Zweitens. Die Möglichkeit, für jeden Tag und für jeden Ort genau den Sonnenaufgang und den Sonnenuntergang zu berechnen, ist ein Beispiel für die großartige Systematik in der Daseinsordnung. Drittens. Wir sollten niemals denken, wir seien die Besten, und Gott hätte niemand Besseren als uns erschaffen. Gott ist es ein leichtes, etwas auszuwechseln, und es kann sein, dass er Würdigere an unsere Stelle setzt. Die Sure Maryj klingt mit den Versen 42 bis 44 wie folgt aus.
فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
So lasse sie nur schweifende Gespräche führen und ihr Spiel treiben, bis sie ihrem Tag begegnen, der ihnen angedroht ist. Dem Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden, als würden sie hastig zu aufgerichteten Markierungen laufen. Mit demütigen Blicken, bedeckt mit unbeschreiblicher Erniedrigung. Das ist der Tag, der ihnen immer wieder angedroht wurde. Die Propheten hatten die Aufgabe, die Menschen recht zu leiten. Sie mussten intensiv darum bemüht sein, den Menschen den ultimativen Gottesbeweis und die klare Wahrheit zu verdeutlichen. Wenn jedoch Leute ihren Spott damit trieben und in ihrem Eigensinn verharrten, dann waren die Propheten von dieser Pflicht entbunden. Die Propheten Gottes haben immer mit Hilfe logischer Argumente oder mit Hilfe von Mahnung zur Religion Gottes eingeladen. Die logische Argumentation sollte und soll jene überzeugen, welche einleuchtende Gründe und Beweise fordern, bevor sie die Wahrheit akzeptieren. Unterdessen war und ist die Mahnung für diejenigen gedacht, die die Wahrheit akzeptieren, sobald sie sie gehört haben. Es gibt aber auch Leute, die aufgrund unberechtigter Vorurteile gar nicht die Wahrheit anerkennen wollen und so sehr mit dem Leben beschäftigt sind wie Kinder beim Spielen. Sie wollen nicht akzeptieren, dass es nach dem Tod das Jenseits gibt. In ihren Augen ist nach dem Tod alles aus und vorbei. So kommt es, dass Gott zu seinem Prophet sagt, es nützt nichts mehr, zu diesen Leuten zu sprechen und ihnen einen guten Rat zu geben. Überlass sie sich selber, bis sie am jüngsten Tag mit eigenen Augen die Auferstehung von den Toten sehen und dann davon überzeugt sein werden. Nach diesen letzten Versen der Sura Ma'arij, Sura 70, möchten wir noch folgende Anmerkungen machen. Erstens, die Rechtleitung derer, die den Weg des Irrtums gehen, ist nur so lange notwendig, wie noch die Hoffnung besteht, dass sie die Wahrheit anerkennen. Sollte die Hoffnung auf ihre Rechtleitung zunichte geworden sein, muss man sie sich selbst überlassen. Zweitens, es heißt, dass der Mensch sein Grab verlassen wird. Das bedeutet also, dass wir mit dem Leib auferstehen. Unsere Seele, die ja nicht zusammen mit den sterblichen Resten begraben wurde, vereint sich dann am jüngsten Tag wieder mit dem Körper. Drittens. Der jüngste Tag ist eine feste Verheißung Gottes, und Gottes Verheißungen werden unweigerlich in Erfüllung gehen. Wir sollten also darauf achten, nicht die Verheißung Gottes zu vergessen und dementsprechend zu handeln. Denn wenn einmal der jüngste Tag eintritt, dann werden unsere Hände gebunden sein und wir können nichts mehr an unserem Endschicksal ändern.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute.
Wie beim letzten Mal versprochen, wollen wir Ihnen heute mehr von Rustams Abenteuern erzählen. Sie wissen ja, Rustam ist der bekannteste und beliebteste Held aus dem Schahname des großen iranischen Dichters Ferdowsi, der dieses umfangreiche Volksepos vor 1000 Jahren fertigstellte, nachdem er den größten Teil seines Lebens mit der Dichtung der nahezu 60.000 Verse verbracht hatte. Das Schahname ist damit etwa 6-mal umfangreicher als das Nibelungenlied. Dazu aber genug. Heute soll es nun weitergehen mit den Abenteuern Rustams. Zunächst aber wieder zur Einstimmung ein paar Zeilen aus dem Schahname in der Originalsprache.
بسی رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بدین پارسی پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند نمیرم از این پس که من زنده ام که تخم سخن را پراکندم
An dieser Stelle wollen wir erst einmal berichten, wie es dazu kam, dass Rustam in diese so bedeutungsvollen Abenteuer in seinem Leben verwickelt wurde. Der iranische König Kekavus war ausgezogen zum Kampf mit dem König von Mazandaran, aber diesem gelang es mit Hilfe des weißen Dämonenkönig Kavus gefangen zu nehmen. Diese Nachricht erreichte Iran und den Meister der Pahlevan Zal. Dieser wiederum beauftragte seinen Sohn Rustam, nach Mazandaran zu gehen und den iranischen König Kavus zu befreien. Rustam bereitete sich auf seine Reise vor und somit begannen seine Abenteuer 7 an der Zahl.
Der große Held Rustam schwang sich, bereit den Kampf aufzunehmen, kraftvoll auf sein Pferd, rasch und machte sich ungeduldig auf seine Reise. Sein unübertreffliches Pferd galoppierte Tag und Nacht und in einem Tag legte es die Strecke von 2 Tagen zurück, bis das Rustam hungrig wurde. Als er eine Herde von Wildeseln entdeckte, gab Rustam seinem Pferd die Sporen, schwang sein Lasso und fing einen der Wildesel. An einem Feuer briet er das Fleisch des Wildtiers und aß es auf. Danach löste er das Zaumzeug von Rachsch und ließ ihn frei zum Grasen. Er selbst legte sich in den nahegelegenen Hain, um zu schlafen, und achtete nicht darauf, dass dort das Versteck eines raubgierigen Löwen war. Somit begann das erste Abenteuer Rustams auf dieser Reise.
Als ein Teil der Nacht verstrichen war, kam der beutegierige Löwe zu seinem Lager zurück und sah Rustam und sein Pferd Rachsch. Da dachte er bei sich selbst, zuerst muss ich das Pferd schlagen und dann den Reiter. Somit sprang er zum Angriff auf Rachsch. Das Pferd richtete sich sofort auf die Hinterbeine, hob seine Vorderläufe und schlug sie auf den Kopf des Löwen. Dann grub es seine Zähne in den Nacken des Raubtiers und schlug dieses derart auf den Boden, dass es in mehrere Teile zerriss.
Als Rustam erwachte, sah er den in Teile zerrissenen Löwen und sagte, »O Rachsch, du eigensinniges Tier, wer hat dir gesagt, dass du mit dem Löwen kämpfen sollst? Wenn du vom Löwen getötet worden wärest, was sollte ich dann tun? Wie sollte ich mich und das Fangseil, die Keule, den Bogen und das Schwert nach Mazandaran schleppen?« Als die Sonne aufging, erhob sich Rustam, zäumte sein Pferd, bestieg es und setzte die Reise fort. Dann begann das zweite Abenteuer.
Nach einem guten Stück des Weges kamen Reiter und Pferd in eine heiße und trockene Wüste. Die Hitze war so groß, dass man ein Huhn hätte auf der Erde braten können. Rustams Zunge trocknete aus, bis dass sich Risse in ihr bildeten. Auch sein Pferd wurde kraftlos, so dass Rustam abstieg, damit sich Rachsch leichter vorwärts bewegen konnte. Die nicht enden wollende Wüste, die unerträgliche Hitze und kein Ort der Erquickung, weit und breit. Rustam war der Erschöpfung nahe, wandte sich dem Himmel und sagte, »O gerechter Schöpfer!«
»Qual und Labsal, alles kommt von dir. Wenn meine Qualen dich zufriedenstellen, so sollst du wissen, dass ich sehr leide. Ich habe mich in diese Qualen gefügt. Vielleicht rettet Gott den König Kavus und befreit die Iraner aus den Krallen der Dämonen. Ich habe meine Seele und meinen Körper für ihre Befreiung gegeben.« Du, der Gerechte und Helfer der in Bedrängnis geratenen, weise mich nicht ab und lass meine Qual nicht sinnlos gewesen sein. Hilf mir und habe Mitleid mit meinem alten Vater Saal.
Rustam ging weiter und weiter und lobpreiste den Schöpfer der Welt, aber er hatte keine Hoffnung mehr und mit jedem Atemzug wurde er schwächer. Er dachte an den Tod und mitleidig sagte er sich selbst, wenn ich einer Armee gegenübergestanden hätte, hätte ich wie ein Löwe alle mit einem Schlag erledigt. Wenn ein Berg mir gegenüber gewesen wäre, hätte ich ihn mit der schweren Keule zerkleinert und ihn dem Erdboden gleichgemacht. Wenn der Okus-Fluss, Amu Darya, vor mir gebraust hätte, hätte ich ihn mit der mir von Gott geschenkten Kraft in seinem Flussbett versenkt. Aber in dieser endlos langen, wasserlosen und heißen Wüste, was nützt hier der starke Held und was kann man gegen den Tod, der so daherkommt, tun?
Plötzlich sah Rustam ein Schaf vorbeilaufen und er schöpfte neue Hoffnung. Rustam dachte, wo ein Schaf ist, sollte eine Tränke auch nicht weit sein. Er erhob sich und folgte dem Schaf, das ihn zu einer Quelle führte. Rustam wusste, dass diese Hilfe für ihn vom Schöpfer der Welt kam. Er pries Gott, trank von dem reinen Wasser und stillte seinen Durst. Dann nahm er den Sattel von Rachsch und wusch das Pferd im Wasser der Quelle. Sodann begab er sich zu Wildeseljagd. Er briet das Fleisch und aß es auf und müde von der trockenen und öden Wüste schlief er ein. Zuvor aber sagte er noch zu seinem Pferd Rachsch, »Auf keinen Fall darfst du, während ich schlafe, mit Löwen oder Dämonen kämpfen. Wenn sich ein Feind nähert, dann komme zu mir und gib mir Nachricht.«
Rachsch war die Hälfte der Nacht beim Weiden. Die Ebene, in der Rustam ruhte, war auch der Ruheplatz eines bösen Drachen. Somit begann das dritte Abenteuer von Rustam.
Der Lagerplatz, den Rustam gewählt hatte, war also ein Ort, an dem selbst Löwen, Elefanten oder Dämonen sich nicht wagten, vorbeizugehen. Als der Drache nun zu seinem Ruheplatz zurückkam, sah er den schlafenden Rustam und das grasende Pferd. Es war für ihn unfassbar zu glauben, dass sich jemand in diese Gegend gewagt hatte. Zornig lief er auf Rachsch zu, welcher sofort zum Lager Rustams galoppierte und dort mit seinen Hufen auf die Erde stampfte und laut wieherte.
Rustam sprang aus dem Schlaf auf, aber nichts und niemand außer seinem Pferd war dort zu sehen. Der Drachen war durch Zauber unsichtbar geworden. Rustam schaute sich genau um, aber er konnte nichts entdecken, was Rachsch so in Aufruhr gebracht haben könnte. Deshalb sagte er in scharfem Ton zu ihm, »Warum hast du mich geweckt?« Dann legte er seinen Kopf wieder auf sein Lager und schlief ein. Alsbald aber tauchte der Drachen erneut aus der Dunkelheit auf. Wieder lief das Pferd zum Lager von Rustam und wirbelte mit seinen Hufen die Erde auf. Rustam wachte auf und schaute in der weiten Ebene um sich, sah aber wieder nichts als dunkle Nacht. Der böse Drache hat sich mit Hilfe eines Zaubers erneut unsichtbar gemacht. Wieder wurde Rustam wütend und sagte zu Rachsch,
»Willst du in dieser dunklen Nacht nicht schlafen, oder warum weckst du mich immer wieder auf? Wenn du mich noch einmal aus dem Schlaf weckst, dann lasse ich dich hier bleiben und gehe zu Fuß nach Mausandaron. Ich hatte dir gesagt, dass wenn ein Feind kommt, du nicht kämpfen und mir die Sache überlassen sollst, aber ich habe nicht gesagt, dass du mir den Schlaf rauben sollst. Hüte dich davor, mich ein weiteres Mal zu wecken.«
Es dauerte nicht lange, da tauchte der brüllende Drache ein drittes Mal auf. Flammen heißen Feuers schlugen aus seinem Rachen. Raksh kam von seinem Weideplatz gesprungen, aber aus Angst sowohl von Rustam als auch vor dem Drachen wusste er nicht, was er tun sollte, denn der Drache war stark und Rustam aufbrausend. Aber letztendlich zog ihn die Liebe zu seinem Herrn zu dessen Ruheplatz, schnaubend und wehend bäumte er sich auf und spaltete die Erde mit seinen Hufen.
Rustam sprang erneut aus dem Schlaf auf und begann sein Pferd zu schelten. Aber dieses Mal hatte die Erde den bösen Drachen nicht verschluckt. In der Dunkelheit der Nacht trafen Rustams Augen auf den feuerspeienden Drachen. Er zog sein Schwert aus der Klinge und stürzte sich in Richtung des Ungeheuers, wobei er brüllte: »Wie ist dein Name, du, dessen Leben vor seinem Ende ist? Ich will nicht, dass du namenlos durch meine Hand getötet wirst.«
Auch der Drache brüllte und sagte: »Selbst der Adler besitzt nicht die Kühnheit, durch diese Ebene zu fliegen. Du hast wohl deine Seele der Hand des Todes übergeben, dass du dich hierher gewagt hast. Wie heißt du, dessen Stunde des Todes gekommen ist?«
Rustam sagte: »Ich bin Rustam, ein Pahlevan aus dem Geschlecht von Sam. Warte nur, bis du meine Kraft und Stärke zu spüren bekommst.« Dann fiel er über den Drachen her. Aber der Drache war stark und er kämpfte so, dass es schien, als würde er gewinnen. Als Raksh dies sah, ging er auf das Ungeheuer los, grub ihm seine Zähne in den Körper und zerriss ihn wie zuvor schon den Löwen. Rustam war über Kraft und Können seines Pferdes sehr erstaunt. Er nutzte die Gelegenheit, zog sein Schwert und trennte dem Untier den Kopf von Rumpf. Ein riesiger Schwall Blutes ergoss sich über die Erde und der Körper des Drachen fiel leblos wie ein Berg zu Boden.
Rustam ging nicht ohne den Schöpfer zu preisen zum Wasser und wusch sich von Kopf bis Fuß, schwang sich auf sein Pferd, rauschte und setzte die Reise fort.
Wir hoffen, liebe Hörerfreunde, dass Sie schon mit Spannung die nächsten Abenteuer des Helden Rustam erwarten. Also dann, bis zum nächsten Mal, haben Sie eine gute Zeit.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Iraje Bastami mit dem Titel Vataneman, das heißt Mein Heimatland.
Ey, خط مهینه وطن من، ای جشت به مهر تو عجیب جان و تن من. سر و سمنم نیست ای با گل و لاله و سر و سمنه
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Im letzten Beitrag haben wir darauf hingewiesen, dass die Vervollkommnung des eigenen Selbst und die Läuterung des Ichs eine wichtige Rolle für das menschliche Glück spielen. Daher haben alle Gottesgesandten die diesbezügliche Weiterentwicklung der Menschengeneration auf ihre Tagesordnung gesetzt. Sie waren darum bemüht, durch erzieherische Veredelung der Einzelnen ihnen den Weg zur Vervollkommnung zu ebnen. Die Triebneigungen und Verlangen eines Menschen sind abgesehen davon, dass das Leben diese erforderlich macht, auch für Vollendung des Menschen notwendig. Aber wenn sie die angemessenen Grenzen überschreiten, beginnen sie den Menschen zu beherrschen und nehmen ihn die Zügel aus der Hand. Der Koran bezeichnet diesen Zustand als Vergötterung der Leidenschaft und Lust und sagt, dass aus ihr die Ahnungslosigkeit, die Gottesleugnung und Verleumdung und die Glaubenslosigkeit hervorgehen. In der Tat werden überall, wo der Mensch seiner Lust dient, Religion und Vernunft in den Rand gedrängt. Der Heilige Koran fordert, dass der Mensch angesichts der Existenz von Trieben und Verlangen zwei Arten von Neigungen unterscheidet und den richtigen und falschen Weg trennt. Einige Neigungen sind positiv und laden den Menschen zum Reinen und Schönen und zur Vollkommenheit ein. Andere innere Anziehungskräfte jedoch sind negativ. Durch sie animiert beginnt der Mensch, den Einflüsterungen Satans zu folgen und steigt zur niedrigen materiellen Ebene herab. Beide Arten von magnetischen Kräften sind in dem Ich des Menschen vorhanden. Der Koran unterscheidet das Ich, die Nafs, nach drei Arten, die jede von besonderen Merkmalen geprägt sind. Eine davon ist die Nafs Amore, die getrieberische Seele. Dieser Teil des Ichs spornt den Menschen zum Schlechten und Hässlichen an. In der Sure 12 heißt es, die rebellische Seele verlangt sehr nach dem Bösen, es sei denn, der Herr erbarmt sich. Dieses gebieterische Ich ist in jedem Menschen vorhanden. Manchmal diktiert es regelrecht das Verhalten eines Menschen und manchmal herrscht der Mensch über diesen Teil des Ichs und hat ihn unter Kontrolle. Wenn das Verlangen des Menschen nicht unter Beachtung bestimmter Regeln gestillt und vom Menschen verwaltet wird, kann Mephisto mit seinen Einflüsterungen schnell festen Fuß in der Seele fassen und Denken und Willen eines Menschen beherrschen.
Eine andere Art des Nafs ist jener Teil der Seele, der den Menschen mahnt und zurechtweist. Der Koran nennt sie Nafs Lawwame, das tadelnde Ich. Dieses tadelnde Ich reagiert auf ungebührliches Tun und macht dem Menschen diesbezüglich Vorwürfe. Dieser innere Mahner und Richter ist genau das, was allgemein Gewissen genannt wird. In jedem Menschen gibt es dieses Gewissen, dieses tadelnde Seele. Sie versucht ihn davon abzuhalten, Schlechtes zu tun. Gott schwört im Heiligen Koran in der Sure 75 auf diesen Teil der Seele. Dies zeigt ihre Bedeutung. Die tadelnde Seele nimmt entscheidenden Einfluss auf das Schicksal des Menschen und durch den Glauben an den Schöpfer, das jüngste Gericht und das ewige Leben wird sie stark. Bei einem Menschen, dem bewusst ist, dass Gott sein Handeln immer sieht, übernimmt die Nafse Lawwame, die tadelnde Seele, eine sehr wichtige heilsame Funktion. Die höchste Stufe der Seele ist die Nafse Mutmainne, die Seele, die zur Ruhe fand. Wenn die Seele des Menschen zur Nafse Mutmainne wurde, ist sie vor den Gefahren der gebieterischen Seele, der Nafse Amore, in Sicherheit gelangt und hat der Mensch dank einer ständigen, engen Verbindung zu Gott zur wahren Ruhe gefunden. In der Sure 89 wendet sich Gott in den Versen 27 bis 30 an diese Seele, indem er spricht: Du Seele, die du Ruhe gefunden hast, kehr zu deinem Herrn zurück, wobei du zufrieden bist und er mit dir zufrieden ist. Schließ dich dem Kreis meiner Diener an und kehr in mein Paradies ein. Die Bezeichnung Nafse Mutmainne enthält den Hinweis auf die innere Ruhe, die aus einem ungetrübten Glauben hervorgeht. Ein Mensch mit einer solchen Seele ist sich darüber gewiss, dass er den richtigen Weg gewählt hat und vertraut voll auf die göttlichen Verheißungen. Menschen mit einer solchen Seele gehen den Weg, den Gottes Gebote weisen. Sie halten allen Stürmen stand, denn sie haben eine absolut sichere Stütze gefunden. Generell liegen in jedem Menschen die Voraussetzungen sowohl für Rechtleitung und Vervollkommnung als auch für Verfall und Vernichtung vor. Es ist Aufgabe des Menschen, aus den Quellen der Rechtleitung zu schöpfen, um sich vor der Gefahr der Abweichung und des Verfalls zu schützen. Imam Sajjad weist in seiner Abhandlung auf den richtigen Punkt hin, dass alle Gliedmaßen und Bestandteile des Körpers ein Recht gegenüber dem Menschen haben und der Mensch durch Beachtung dieser Rechte zur Rettung und Seligkeit findet.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastore ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.